Menschen müssen tagtäglich Entscheidungen treffen. Manchmal ist das einfach und routiniert, manchmal hochkomplex und die Folgen weitreichend. Die gute Nachricht ist dann, Sie sind mit der Qual der Wahl nicht allein. Um einen smarten Entschluss zu fällen, kann man mittlerweile einen intelligenten Berater und Unterstützer zu Rate ziehen. Eine künstliche Intelligenz nämlich. Aber wie genau kann uns KI dabei unterstützen, Entscheidungen zu treffen? Kann sie das wirklich besser als Menschen? Und wo liegen die Grenzen der KI-Hilfe? Genau darum geht es in dieser Folge von Alles Digital. Allerdings haben wir uns nicht für die KI entschieden, sondern dafür, unsere Fragen von einem Menschen beantworten zu lassen.
Man muss künstliche Intelligenz als das nutzen und begreifen, was es ist, nämlich die Chance, menschliche Intelligenz zu verstärken.
Und genau dafür plädiert Autor und Technologieexperte Thomas Ramge. Aber wie nutzt man KI denn zum eigenen Vorteil oder dem Vorteil des eigenen Unternehmens? Wie können uns KI-Tools hilfreiche Stützen sein, wenn wir komplexe Entscheidungen treffen müssen? Und kann eine KI das wirklich besser als wir Menschen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in dieser Folge von
Alles Digital. Alles Digital.
Hi, mein Name ist Jonas Ross und das ist Alles Digital, der Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, einem Unternehmen des Zeitverlags. Künstliche Intelligenz kann uns Menschen in allen Phasen einer Entscheidungsfindung helfen. Das ist die These. Und wie man diese Hilfe als Führungskraft intelligent einsetzt, darüber hat Thomas Ramge auf der FI Connect gesprochen. Die Veranstaltung für EntscheidungsträgerInnen der Sparkassenfinanzgruppe in Frankfurt. Und wie Technologie und Digitalisierung die Welt und unsere Arbeitsplätze verändern, damit beschäftigt sich Thomas Ramge schon seit vielen Jahren. Denn er ist Techniksoziologe und forscht am Einstein Center Digital Future zu KI und datengestützter Entscheidungsfindung. Ramge ist außerdem Autor mehrerer Bücher, hält Vorträge und hostet einen eigenen Podcast. Und heute ist er zur Abwechslung in diesem hier zu Gast. Ob das nun Zufall war oder unser gemeinsames Schicksal, also welche Entscheidungen uns letztlich hierher getragen haben, das hören Sie jetzt. Viel Spaß dabei. Los geht's. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Ist du in Ordnung erstmal?
Ja, total. Danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, erzähl doch mal, wir treffen uns jetzt hier durch einen Zufall des Universums quasi, ohne uns vorher gesehen zu haben, auf der FI Connect. Was ich hier mache, weiß ich. Was machst du hier?
Zufall des Universums, da können wir direkt einsteigen. Ne? Ist das Leben vorherbestimmt oder nicht? Ich glaube nicht. Insofern stimmt das vermutlich mit dem Zufall. Ich bin Sachbuchautor in Science- und Tech-Bereich. Ich habe eine ganze Reihe Bücher rund um Daten und künstliche Intelligenz geschrieben und halte Vorträge auf Basis meiner Sachbücher.
Dann ist meine erste Frage direkt mal eine vielleicht einfache, vielleicht schwierige Frage. Was entscheidet bei dir am Ende? Das Bauchgefühl oder die künstliche Intelligenz?
Was sagt der Jurist? Kommt drauf an. bin kein Jurist, aber nein, das ist eine, du kannst so eine Frage ja nur kontextabhängig beantworten. Mhm. Es gibt Kategorien von Entscheidungen, da macht eine quasi ganz rationale Entscheidungsfindung und Bewertung von, das sind die Optionen und unter diesen Optionen ist nach meinen Präferenzen diese Option die beste. Sinn. Also, ja. Die meisten Konsumentscheidungen. Bei den meisten Konsumentscheidungen ist es nicht so eindeutig. Falsches Beispiel.
Aber
es gibt Entscheidungen. Ne, da können zumindest, wenn zum Beispiel die Leistungsfähigkeit eines Computers oder so relativ klar nach bestimmten Kategorien und dem, was man so macht, irgendwie im Grunde klar zuordnenbar ist. Dann kann man sagen, ne, diese Entscheidung ist relativ leicht datenbasiert, informationsbasiert zu treffen. Die Frage, was möchte ich heute Abend essen, zum Beispiel, wäre eine Frage, die man in der Regel nicht datenbasiert beantwortet. Kann man natürlich auch, ne, wenn man sich irgendwie einem strikten Diät gerade irgendwie unterordnet, dann würde man die nach ganz rationalen oder gesetzten Entscheidungskriterien fällen, wenn es darum geht, zu erspüren, was wird mir heute Abend den größten Genuss verschaffen und das meine eigentliche Präferenz ist, dann werde ich dafür wahrscheinlich keine Datenbasis haben, sondern werde das wahrscheinlich aus dem Bauchgefühl heraus beantworten. Und interessanterweise ist es so, dass bei KI-gestützten Entscheidungsfindungen es schon auch so etwas gibt wie eine Art künstliche Intuition. Denn wenn wir intuitiv entscheiden, dann machen wir in der Regel Folgendes. Wir holen aus dem Unterbewusstsein, ohne dass wir genau sagen könnten, warum, den Erfahrungsschatz, den wir über viele Jahre oder Jahrzehnte gesammelt haben, und treffen eine Entscheidung, die wir zwar nicht richtig begründen können, aber wo die Musterverarbeitung in unserem Gehirn und das Aussenden von Signalen aus dem Gehirn in unseren Körper hinein im Grunde nichts anderes ist, als zu sagen, in dieser Situation, von dem, was du früher gelernt hast, ist es wahrscheinlich, dass das die beste Entscheidung ist.
Interessant. Aber dem vorgelagert, das ist ja an sich eine ketzerische Frage, weil ja dem vorgelagert eigentlich die Frage steht, was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Und interessanterweise, jetzt hattest du ja das Beispiel Intuition genannt. Jetzt würde ich sagen, eine gute Entscheidung kann sein, dass ich mir datenbasiert meine Ernährung zusammenstellen lasse, aber macht mich das glücklich und es ist dann eine gute Entscheidung. Also das ist ja so ein bisschen die Frage. Aber am Ende kann ich ja auch die Gründe für das, warum ich heute Abend das und das essen möchte, kann ja auch falsch sein, weil ich irgendeinem Trugschluss aufersessen bin. Weil ich
total, alles erinnere. Richtig. Lass es uns ein bisschen aufdröseln. Also in der Entscheidungswissenschaft, in der Entscheidungsforschung spricht man eigentlich nicht von guten Entscheidungen, sondern von informierten Entscheidungen. Warum? Ja. Also wenn wir umgangssprachlich von einer guten Entscheidung sprechen, dann meinen wir damit in der Regel, in der Rückbetrachtung, das war eine gute Entscheidung, weil ich finde, das Ergebnis, was aus dieser Entscheidung hervorgegangen ist, war dann gut. Das ist aber natürlich, was man in der Verhaltensökonomie oder Verhaltenswissenschaft einen Rückschaufehler nennt. Mhm. Also so zum Beispiel, gutes Beispiel ist, wenn jemand sich ein Lotto-Ticket gekauft hat und dann 6 Zahlen tippt und dann viel gewinnt damit, irgendwie den 6er im Lotto hat und irgendwie Millionen hat, dann wird er im Nachhinein sagen, ach, das war die beste, Top-Entscheidung, die ich hier getroffen habe, weil erstens, dass ich es gekauft habe und dann auch nochmal 6-mal die richtige Entscheidung getroffen habe, wo ich das Kreuzchen gemacht habe. Zum Zeitpunkt der Entscheidung, als ich sie getroffen habe, war das natürlich eine unendlich blöde Entscheidung, weil ich habe ein völlig im Chancen-Gewinn-Verhältnis überteuertes Ticket gekauft. Ja. Also das ist so quasi, ein Lotto-Ticket zu kaufen, ist jetzt erstmal aus einer ganz einfachen, rationalen, mathematischen Entscheidungsfindung heraus eine dumme Entscheidung oder eine uninformierte Entscheidung. Können wir eine Ebene höher gehen und sagen, ich weiß das ja und ich mache es trotzdem, weil es mich glücklich macht, dann sind wir bei dem, was du sagst. Ja. Ne? Aber gute Entscheidungen oder informierte Entscheidungen sind Entscheidungen, bei denen wir uns erstens Gedanken darüber gemacht haben, was ist eigentlich die Entscheidungssituation? Worüber wollen wir eigentlich entscheiden? Mhm. Wo wir uns zweitens Gedanken darüber gemacht haben, was sind unsere Präferenzen? Also was wollen wir mit dieser Entscheidung überhaupt erreichen? Wo wir uns im dritten Schritt damit befasst haben, welche Optionen gibt es überhaupt und auch die recherchiert haben. Also so die naheliegenden Optionen im Business oder im Privaten, die kennt man ja immer sofort. Aber ein guter Entscheidungsfindungsprozess, und den gibt es sehr wohl, der hat das wichtige Element, dass man viel Energie in das Herausarbeiten unterschiedlicher Optionen steckt. Mhm. Und dann kommt der vierte Schritt, nämlich die Bewertung der Optionen in Rückbezug auf unsere Präferenzen. Ja. Und dazu müssen wir auch recherchieren, ne? Irgendwie so, was bedeutet die Option und so. Und wenn wir diese 4 Schritte gehen, dann können wir im Schritt 5 eine informierte Entscheidung treffen, also eine Auswahl treffen aus Optionen, die wir gut durchdacht und gut recherchiert haben und uns gut überlegt haben, was wollen wir eigentlich. Mhm. Und
das würde ja bedeuten, eine gute Entscheidung ist im Prinzip eine Ausgangslage für die Entscheidung. Also sozusagen, ich versetze mich in die Position, eine gute Entscheidung zu treffen.
So kannst du sagen, oder die Entscheidungswissenschaft würde wahrscheinlich eher sagen, es gibt keine guten Entscheidungen, sondern nur gute Entscheidungsfindungsprozesse. Mhm. Und dazu braucht es die Meta-Entscheidung zu sagen, ich möchte nur noch gute Entscheidungsfindungsprozesse durchführen.
Jetzt hängen die Entscheidungsprozesse von künstlicher Intelligenz ja sehr davon ab, wer sie wie trainiert. Kann man trotzdem sagen, dass technologische Entwicklungen dazu führen wird, dass die Technik grundsätzlich eine solch informiertere Entscheidung besser treffen kann als wir, weil bei uns andere Faktoren einfach dazukommen?
Je nachdem, es kommt darauf an. Ich glaube, ich muss mich auch an der Stelle wiederholen. Auch das können wir natürlich nur im Kontext uns anschauen. Mhm. Es gibt Entscheidungssituationen, bei denen ist völlig klar, dass Algorithmen bei einer guten Datengrundlage die schneller, besser, günstiger, präziser treffen als wir Menschen. Mhm. Ein Beispiel wäre Hautkrebserkennung. Mhm. Ne, das, wo wir wissen, dass ein Algorithmus, das Bild eines schwarzen Leberflecks beurteilen kann und die Prognose besser stellen kann als der erfahrenste Arzt oder Ärztin der Welt, zu sagen, aus diesem Leberfleck entwickelt sich vermutlich mit der prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Malinom, also müssen wir es rausschneiden. Das wäre ein typisches Beispiel für, die Optionen sind klar. Die Behandlungsoptionen da sind drin lassen oder rausschneiden.
Ja.
Die Präferenz ist klar. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass es kein Krebs wird. Und wenn die Maschine, die KI, diese Vorhersage besser treffen kann als ein Arzt oder eine Ärztin, dann werden wir ja mit dem Klammerbeutel gepudert, diese Entscheidung nicht an eine Maschine zu delegieren. Dann gibt es oft die Debatte, aber da muss doch immer noch ein Mensch drauf gucken. Es gibt Situationen, in denen ist das so. Aber wenn wir wissen, dass die menschliche Entscheidung, eine Entscheidung eines Algorithmus zu überstimmen, zu einer Verschlechterung des Ergebnisses führt, also der Mensch in mehr als 50% der Fälle, jetzt in so einer binären Entscheidungssituation, in mehr als 50% der Fälle falsch läge, dann wäre es ja dumm, das zu machen. Und gleichzeitig gibt es natürlich ganz, ganz viele Entscheidungssituationen in unserem Leben und natürlich auch in den Unternehmen und in Sparkassen, in denen nicht klar ist, was sind überhaupt die Optionen, in denen es nicht die Datengrundlage dafür gibt, zu sagen, dass diese Entscheidung wurde schon x-tausendmal getroffen und wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir sie so treffen, irgendwie das Betriebsergebnis besser ist, als wenn wir sie anders treffen, sondern dann ist Entscheidungsfindungsprozess wie immer eine Abwägung unter den Bedingungen der Unsicherheit. Das heißt, wir kennen die Zukunft nicht. Mhm. Und deswegen fand ich den Eingangssatz deines Gesprächs so schön. Der Zufall hat uns zusammengefunden. In einer Welt, die vorherbestimmt wäre, in der wir alle Kausalzusammenhänge kennen würden und entsprechend eine gigantische KI damit auch vorausberechnen könnte, wie, was, wo, in welcher Situation im Universum, welches Atom mit welcher Wucht auf welches andere Atom trifft, dann hätten wir A, die Weltformel und B, hätten wir ein vorherbestimmtes Leben, in denen KI tatsächlich immer die besseren Entscheidungen treffen könnten als Menschen. Aber zum Glück haben wir das nicht. Weil
also
es
wäre im Prinzip egal, ob man nach rechts oder nach links, nach hinten oder nach vorne rechnet.
Wir können es auch anders sagen.
Die KI weiß es.
Das Leben ist nicht Schach. Das Leben ist kein Complete Information Game, bei dem alles auf dem Tisch liegt, man alles, die Regeln ganz klar sind und alle Möglichkeiten, die in einem Spiel möglich wären, vorherberechenbar sind, inklusive aller antizipierten Züge, die der Gegner macht, sondern das Leben ist Fußball. Das Leben ist nicht kompliziert, also vorherberechenbar, sondern das Leben ist komplex, also nicht vorherberechenbar. Und das ist ja vielleicht auch die gute und rückversichernde Nachricht für uns Menschen, dass in einer Welt, die unberechenbar bleibt, KI-Systeme uns nie alle Aufgaben abnehmen werden können. Das ist ja auch gut so. Sondern sie können im Grunde nur Entscheidungshelfer sein. Und sie können auf der einen Seite, das haben wir eben besprochen, bestimmte Kategorien von in der Regel einfachen Entscheidungen können wir delegieren. Das sind aber eigentlich oft dann eher Routinen als Entscheidungen. Und gleichzeitig können, und das wird heute noch oft unterschätzt, KI-Systeme, insbesondere jetzt auch mit der generativen KI, so etwas werden wie kluge Sparringspartner für Entscheidungsprozesse, indem sie uns zum Beispiel helfen, Entscheidungsoptionen herauszuarbeiten. Ne? Wenn ich jetzt mit ChatGPT oder jetzt sogar einem Könnte jetzt auch zum Beispiel der KI-Pilot der FI sein, das mit Daten füttert, das ganz viele Entscheidungssituationen, die in Sparkassen typisch sind, kennt. Dann könnte ich als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter dieses System befragen, sag mal, welche Optionen haben denn andere, haben den Kolleginnen und Kollegen in dieser Situation in Betracht gezogen? Und wenn das System richtig gut trainiert ist, dann kennt es auch die Antwort, welche dieser Optionen in der Vergangenheit besonders erfolgreich waren und welche nicht. Und dann habe ich irgendwie einen klugen Sparringspartner für Entscheidungsprozesse, so wie gute Entscheidungsfindungen ja heute schon natürlich in der Regel nicht ganz alleine im stillen Kämmerlein erfolgt, sondern im Austausch mit anderen klugen Köpfen.
Ja, weil ich
und dieser kluge Kopf, das kann auch ein gut trainiertes KI-System zunehmend sein.
Ja, weil aber rein theoretisch würde es ja bedeuten, wenn ich mich verlasse auf die Entscheidungen, die schon getroffen wurden und mich danach gehen würde, würde ich befürchten, dass man eventuell auch den Innovationsgeist verliert, weil es gehört ja auch der Mut dazu, Dinge falsch zu machen und darauf zu sagen, es basiert nicht auf dem, was andere gemacht haben, sondern auf dem, was ich denke, was richtig ist.
Vollkommen richtig.
Ja. Kann man das erhalten?
Konformität in Entscheidungen führt ja dann zu den berühmten Herdenphänomenen und auch Herdenproblemen, also ne, irgendwie im Finanzsektor, Finanzblasen und so weiter. Naja, du kannst es ja einen Schritt weiter denken und sagen, der kluge Nutzer, der nutzt das System so, dass er herausfindet, wo die Herde in die falsche Richtung läuft und damit er dann in die richtige Richtung läuft. Ja, das ist im Kern, wie bei jedem Werkzeug, ist es auch bei einem KI-Entscheidungsassistenten entscheidend, dass der intelligente Mensch dieses sogenannte intelligente System auf intelligente Weise nutzt.
Ja.
Und das ist das ist das, was mich auch an dem Thema so wahnsinnig fasziniert und was auch in vielen meinen Büchern im Grunde immer wiederkehrendes Thema und Fragestellung ist. Ne? Ne? Der Begriff künstliche Intelligenz ist natürlich so wahnsinnig wabernd und es gibt ja auch überhaupt gar keine wissenschaftlich allgemeingültige Definition von Intelligenz, weder von menschlicher noch von künstlicher. Mhm. Und na, aber jetzt bezogen auf die menschliche hat Jean Piaget, der Kognitionswissenschaftler, einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, Intelligenz, also menschliche Intelligenz, ist die Fähigkeit herauszufinden, was zu tun ist, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist. Mhm. Und dabei können KI-Systeme uns fleißige Helferlein sein. Ja. Sie werden uns aber das Denken nicht abnehmen. Und das ist ja auch wieder eine zutiefst beruhigende Nachricht.
Zumal ja auch in so einem 1-0-System bei einer künstlichen Intelligenz, wenn etwas nicht funktioniert, die Auswirkungen auf das ganze System wesentlich größer sind als beim Menschen. Also ein Mensch kann sich in einer Situation, wo er nicht weiß, was Sache ist, irgendwie helfen. Aber ein technisches System hat ja ein viel größeres Problem, wenn ein Parameter nicht stimmt oder wenn es nicht weiß, wo es hinlangehen soll, theoretisch, oder?
Also ne, das ist, was wir Menschen machen, ist, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist, in der Regel Experimente gestalten. Wir stellen Hypothesen auf und gestalten dann Experimente, bei denen wir herausfinden, ob die Hypothese stimmt oder nicht stimmt. Fairerweise, zur Verteidigung der KI-Wissenschaft, gibt es auch hier Ansätze, ne?
Ja, ja.
Bei denen genau das versucht wird. Also zu sagen, wir programmieren Systeme, die ähnlich wie wir Menschen aus dem bestehenden Wissen nicht Thesen, die schon bewiesen sind, sondern Neues in den Raum zu stellen, das dann auszuprobieren.
Mhm.
Das kennt man zum Beispiel oder ganz erfolgreich macht man das schon in der pharmakologischen Forschung, indem neue Wirkstoffkandidaten aus dem gigantischen Datensatz der medizinischen Daten, man dem System sagt, jetzt such mal nach einem Kandidaten für einen Wirkstoff, für ein Antibiotika gegen omniresistente Keime, auf das noch niemand gekommen ist. Und so geht der quasi hochinnovative Wissenschaftler selbst auch vor. Und jetzt ist nicht mehr ganz ausgemacht, dass die Maschine das nicht kann, wenn wir die Maschine anleiten, das zu tun. Und insofern hatte man jetzt bis vor wenigen Jahren, im Grunde war es mehr oder weniger Konsens, dass es so etwas wie künstliche Kreativität, also die Fähigkeit, radikal Neues in die Welt zu bringen, nicht gibt und auch nicht geben wird. der Konsens, der bröckelt langsam. Also man kann sich vorstellen, dass künstliche Kreativität so ein bisschen funktioniert wie die biologische Evolution. Also dass durch in der ja zufällige Genmutation neue Spezies oder veränderte Spezies hervorbringt, die dann in dem Ökosystem ausgetestet werden. Mhm. Und ähnlich könnte es mit der künstlichen Kreativität laufen. Der Computer würfelt Varianten aus, die es so nicht gibt. Mhm. Und dann probiert das System oder der Mensch aus, ob sie funktionieren. Und insofern ist gewissermaßen diese harte Grenze, kann nur der Mensch Neues schaffen, die ist so nicht mehr haltbar, was aber nicht im Umkehrschluss irgendwie dazu führt, dass das dann automatisch zu einer starken KI führt, zu einer Superintelligenz, die aus der Kontrolle des Menschen gerät und dann den Menschen unterjocht, ausradiert oder ihn irgendwie wie ein niedliches Tier im Zoo hält.
Ja, es gibt ja, also ich habe irgendwann mal gelesen, der Weltuntergang wird eh anders aussehen, als man ihn sich vorstellt. Also ich glaube, ein Sci-Fi-Film wird sich da wahrscheinlich eher nicht abspielen im Zweifel. Aber
also Atomraketen wären eine recht wahrscheinliche Option.
Scheint mir wesentlich wahrscheinlicher, als dass es ein Supercomputer ist. Ich finde trotzdem den Begriff künstliche Kreativität, der macht irgendwas mit mir. Also irgendwas löst der in mir aus. Also ich denke, da stößt es auf ein Logikproblem, was ich habe. Künstliche Kreativität. Das klingt so, als ob die KI sozusagen uns, weil Kreativität ist immer was Unvorhersehbares, etwas Neues, als ob die KI etwas erschaffen kann, womit wir nicht rechnen. Und da frage ich mich dann doch, ob das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine nicht ein wenig aus den Fugen gerät. Denkst du nicht?
Jetzt gehen wir aber ein ganz tiefes Fahrwasser. Also jetzt sind wir ja bei Gödel und den Grenzen der Logik. Also wenn du ein Logikproblem mit dem Begriff hast, heißt das nicht, dass die These falsch ist.
Nee, das stimmt.
Und vermutlich haben wir auch nicht die Grenzen der Logik bereits überschritten, sondern vielleicht macht es was mit dir, weil du dich als kreativen Schaffenden verstehst, der du bist, und plötzlich erkennst, dass vielleicht eine KI genauso gute Fragen in einem Podcast stellen kann wie du. Und nur du glaubst, du hast die einmalig kluge ich finde deine Fragen sehr klug und sehr originell. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
Alles gut.
Das wäre den Spiegel, den ich dir jetzt vorhalten würde. Warum sagst du, künstliche Kreativität ist ein Widerspruch oder ein logisches Problem? Kreativität per se erstmal ist die Fähigkeit, Neues zu erschaffen, also Dinge in die Welt zu bringen, die es so nicht gab. Und dann kann man da ja verschiedene, auch in der Innovationsforschung gibt es verschiedene Abstufungen, irgendwie von Varianten, die es noch nicht gab, hin zu radikalen Innovationen, also neuen Ideen, die dann in Produkt oder Dienstleistungen oder medizinische Anwendungen oder was auch immer oder wissenschaftliche Anwendungen überführt werden, die einen Innovationssprung hervorrufen. Und wir befinden uns zurzeit nicht, also ChatGPT oder die Large Language Models, also die Tatsache, dass plötzlich KI-Systeme in Sprache gespeichertes menschliches Wissen so verfügbar machen, dass es für uns Menschen wahnsinnig hilfreich und beeindruckend ist, ist eindeutig ein Innovationssprung, der interessanterweise eben an der Schnittstelle von, es ist eine klassische Innovation, wo irgendetwas viel besser funktioniert als vorher, hin zu künstlicher Kreativität geht. Weil das, was wenn dieses System plötzlich Vorschläge dir ausspuckt, die vorher noch nie von jemand anderes gemacht wurden, dann hat es ein Element von Kreativität eines Systems, was sich im Umgang auch noch hochkreativ anfühlt. Insbesondere, wenn es nicht ChatGPT ist, sondern Claude 3, weil die Sprache sich viel kreativer darin anhört, zumindest auf Englisch.
Ja, interessant. Gut, am Ende ist es vielleicht auch eine Frage davon, wie wir Kreativität definieren. Ich würde dann vielleicht sagen, vielleicht hat auch immer noch die Bedeutung von dem, was man macht und warum man etwas Neues erschafft. Also diese menschliche Verknüpfung von, ich lade etwas mit Bedeutung auf, obwohl es vielleicht gar nicht so bedeutsam ist. Ich male ein Bild und lade es mit Bedeutung auf. Dann ist das vielleicht auch Kreativität, dass ich aus etwas erschaffe, was eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Und bei einer künstlichen Intelligenz gibt es ja immer irgendwie eine Bedingung für etwas. Also es gibt ja immer einen Startpunkt und einen Endpunkt. Es wird etwas erschaffen aus einem bestimmten Grund und das ist auch nur der Grund. Der Grund des Erschaffens ist nur der Grund allein. Nicht, weil ich mich politisch ausdrücken möchte, mich in meiner Sehnsucht ausdrücken möchte, sondern es ist immer nur der eine Grund, dass es erschaffen werden soll. Und da deswegen, vielleicht kommt daher dieses Logikproblem. Also ich denke,
sehr interessant. Also gewissermaßen, nun begibst du dich dann natürlich auf einer Metaebene auf dünnes Eis, weil in dem Moment, wo ein Mensch den Impuls gesetzt hat, der Maschine zu sagen, schaff etwas Neues. Ja, das
stimmt natürlich.
Kommst du da nicht ganz raus, ja. Sondern dann ist es ja das Gleiche wie ein irgendwie besonders komplizierter Meißel, mit dem ein Bildhauer eine besonders schöne Skulptur geschaffen hat, mit der er etwas Besonderes ausdrücken möchte, indem er sein Inneres irgendwie in eine Form gießt, die andere Menschen berührt. Und wenn der Prompt gewissermaßen genauso poetisch wäre wie der Akt des Meißelns einer Rodin-Statue oder sowas, ah nee, der hat auch gemeißelt, ist jetzt die Frage, worin bestünde der kategoriale Unterschied? Spannend würde es natürlich, wenn der Impuls nicht mehr vom Menschen kommt, sondern die Maschine selbst auf die Idee kommt, das zu tun.
Ja, genau.
Und soweit sind wir dankenswerterweise noch nicht. Und wir kennen zurzeit auch nicht den Weg dorthin, wo dann Maschinen ein Bewusstsein entwickeln könnten, um das zu tun und eigene Interessen entwickeln können. Das ist alles Blödsinn. Also technologisch gesehen ist es, nennen wir es nicht Blödsinn, sondern Science Fiction. Das heißt, wir kennen den Entwicklungspfad, mit dem das passieren könnte, nicht. Was aber ja nicht ausschließt, dass es irgendwann passieren kann. Ne? Niemand kann vorhersagen, was Computer in 100 oder 1000 Jahren können werden, aber damit sie das, was du gerade beschreibst, als wesentliches Element von deiner Definition von Kreativität umfassen könnten, bräuchten sie ja ein eigenes Interesse. Ich hoffe, dass wir das nicht mehr
erleben werden. Ich wollte gerade sagen,
dass wir das nicht erleben werden. Ich glaube auch nicht, dass wir es erleben werden. Ich wundere mich auch immer über die, ne, so dass dann plötzlich gewissermaßen die Leute, die auf Kapitalsuche sind, und seien sie Altman oder Musk, dann plötzlich immer in Raum stellen, dass wir da kurz davor sind. Sie können es eigentlich nicht belegen. Wenn du es mal in Abgrenzung zum Beispiel zur Kernfusion nimmst. Ne, bei der Kernfusion wissen wir seit 70 Jahren physikalisch, wie das geht. Wie wir ne, das Sonnenfeuer auf die Erde runterholen könnten, um dann unendlich viel saubere Energie zu erzeugen. Wir kriegen es aber ingenieurstechnisch nicht hin. Ja. Bei der KI, die ein eigenes Bewusstsein, eigenes Interesse und irgendwie dann allmächtig werden könnte, ist es umgekehrt.
Wir kennen den Weg nicht
mehr. Wir kennen den Weg nicht dahin, aber alle tun so, als ob das jetzt quasi, als ob diese bösartige, allmächtige Superintelligenz bereits um die Ecke lugt und wenn Sam Altman Alarm schlägt, dann fallen alle irgendwie ganz ergeben auf die Knie und sagen, das war's mit unserer menschlichen Selbstbestimmung.
Ja, und wo wir gerade von Kreativität gesprochen haben, der nächste Impuls ist übrigens, dass KI als allererstes immer alle kreativen Jobs ausfüllt. Das ist immer die größte Angst. Dann haben wir keine Musiker mehr und keine Autorinnen mehr. Dann haben wir keine.
Naja, das ist immer der erste Impuls. Die Frage ist, wer hat Angst? Also nur weil Journalisten das schreiben, heißt das ja nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, dass das Hauptproblem ist.
Das stimmt. Aber ich meine, der erste Impuls ist immer, dass das sozusagen auf jeden Fall als allererstes passiert. Das finde ich immer interessant. Das ist genau so ein Dooming von solchen Dingen.
Bei den Autoren, ne? Und ich bin ja nun selbst einer. Da stelle ich mir immer die Frage, also wenn du große Angst hast darüber, dass eine Maschine bald dich ersetzt als Autor, dann solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen, wie originell deine Gedanken sind.
Absolut. Zurück von der Metaebene und diesem doch interessanten Gedanken, einmal nochmal zu diesem Vergleich. Du hattest es gerade angesprochen, wie man auch in Unternehmen KI einsetzen kann. Und was ich jetzt schon sagen würde, ist, wenn ich auf mein persönliches Leben gucke und ich sage, ich möchte, dass KI mein Leben bestimmt, dann sind die Konsequenzen dieser Entscheidung für mein persönliches Leben ja ganz eminent und einschneidend. Also ich sage jetzt, ich möchte das und das erreichen und ich lege das in die Hand einer KI, dann betrifft das mein persönliches Leben, mein Liebesleben, mein weiß ich nicht. Das lässt sich ja gar nicht umsetzen. Der Vorteil einer KI im Unternehmenskontext ist ja, dass ich ganz klar sagen kann, ich möchte die und die Ziele erreichen, koste es, was es wolle sozusagen. Und die Konsequenzen sind erstmal nur in diesem Unternehmenskontext. Wie glaubst du, sollte ein Unternehmen sich das zunutze machen? Also, dass ich sozusagen KI als Entscheidungsbasis oder als Basis meiner Entscheidung nehmen kann, um Erfolge zu erzielen, um Ziele zu erreichen?
Nehmen Sie erstmal ein Verständnis davon entwickelt, was KI ist oder im Wesentlichen nicht Systeme, datenreiche Systeme, die auf der Grundlage von maschinellem Lernen im Kern Prognosemaschinen sind. Wie ich die so einsetze, dass ich Prozesse optimiere, im Idealfall automatisiere, dass ich dort, wo es um Routineentscheidungen geht, einfach den Datenreichtum mithilfe des maschinellen Lernens nutze, um entweder als Mensch informiertere Entscheidungen zu treffen oder bei wirklich gut mit Daten beschriebenen Entscheidungskontexten die Entscheidungen tatsächlich, ne, im Sinne der Prozessautomatisierung an Maschinen delegiere. So wie das, ne, ja auch schon in vielen Bereichen passiert im Banking. Ne, ob eine Kreditkartenzahlung durchgeht oder nicht, ist ja nichts anderes. Dahinter ist ja, ne, also bei der Frauderkennung ist ja nichts anderes als ein Prognosemodell, das sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt hier eine illegale Transaktion vorliegt, die beträgt größer 2%, also stoppe ich sie mal und dann kann man im Nachhinein klären, ob das stimmt oder nicht. So, also, ne, also überall nach Entscheidungssituationen gucken, wo Prognosemodelle irgendwie mir dabei helfen, Entscheidungen, die Menschen gar nicht so schnell treffen können oder nur teuer oder zu viele Menschen oder so, zu automatisieren. Und drittens, jetzt eben mit der neuen Generation der KI-Modelle, also den Large Language Models, den Foundation Models, den sogenannten GPTs, dafür zu sorgen, dass das Erfahrungswissen, was sich in diesen Modellen speichern lässt, ne, das Weltwissen wie bei ChatGPT oder das Unternehmenswissen wie bei, jetzt bei einer Sparkasse zum Beispiel oder bei den Sparkassen, für alle zugänglich wird. Und dass ich mit diesem System, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, in der Entscheidungsvorbereitung geschult darin bin, mit dem klug zu interagieren. Wie eben gesagt, indem ich als intelligenter Mensch diese intelligenten Systeme auf intelligente Weise nutze. Und nicht mehr und nicht weniger ist KI. Ich wundere mich ja noch immer in diesen ganzen Hype-Diskussionen, die zerfallen ja oft in jene, die sagen, das nützt ja alles nichts, dieser Quatsch. Oder die anderen, die sagen, kein Stein bleibt auf dem anderen. So, ne? Und wie so meist, zumindest waren es in den letzten 10 Jahren so, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Jene, die diese Systeme konsequent und intelligent einsetzen, die profitieren davon, die schaffen sich damit Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu einem Konkurrenten, der diese Systeme nicht klug und konsequent nutzt. Und man muss keine Angst haben, dass diese Systeme plötzlich zu Robobossen werden und die vollautomatische Sparkasse demnächst Einzug hält und in dieser Sparkasse kein einziger Mensch mehr arbeitet, sondern diese Sparkasse nur noch eine juristische Hülle ist, in der Algorithmen wirken und Smart Contracts die Wertschöpfung betreiben. Davon muss man keine Angst haben, sondern man muss künstliche Intelligenz als das nutzen und begreifen, was es ist, nämlich die Chance, menschliche Intelligenz zu verstärken. Und ne, das ist ja auch der Begriff, mit dem ich gerne arbeite, Titel einer meiner Bücher, also AI, Artificial Intelligence, hört sich ja irgendwie toll an. Der bessere Begriff wäre Augmented Intelligence, also verstärkte Intelligenz, augmentierte Intelligenz. Ja. Und jene, die KI-Systeme als menschliche Intelligenzverstärker nutzen, die werden am Ende gewinnen.
Gibt es da nicht aber immer eine Art von Übersetzungsproblematik zwischen der menschlichen Intuition und solchen KI-Systemen und dem, was sie lernen aus den Unternehmen? Also beispielsweise habe ich kürzlich ein Interview geführt mit der Entwicklerin von Mutius, die eine KI sozusagen entwickelt hat, die sozusagen.
Ja, da wird ja viel Schindluder getrieben gerade, ja.
Wo man sozusagen erkennen kann, was bestimmte Leute, welches Potenzial sie entfalten können für bestimmten Jobs und dann wird das zum connected und so weiter und so fort. Und was ich interessant finde daran ist der Aspekt, es gibt ja so viele Leute, und das brauchen wir ja gerade in Zukunft in unserer alternden Gesellschaft, die von einem Job in den nächsten gehen, Quereinsteiger, wo bestimmte Überschneidungen für einen Job da sind, die eine KI nicht erkennen würde. Dasselbe gilt ja zum Beispiel auch für Unternehmensentscheidungen. Ich kann eine Entscheidung treffen, um den Erfolg zu maximieren, eventuell aber auf Kosten der Zufriedenheit meiner Mitarbeitenden. Oder andersrum, ich kann meine Mitarbeitenden wahnsinnig glücklich machen, eventuell aber auf Kosten meines Unternehmenserfolgs. Und da ist doch aber ein Übersetzungsfehler zwischen dem, was ein Mensch entscheiden würde und wie kann man sich da an diesen, ja, es ist ja mehr als eine Ja-Nein-Entscheidung. Also ist die KI dazu in der Lage, uns zu bestärken in diesen Entscheidungen, die eigentlich menschliche Intuition brauchen? Ich sage, ich setze nicht den Unternehmenserfolg an die erste Stelle, sondern die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter. Und dann sagt die KI, aber warum denn? Du bist ja ein Unternehmen. Du willst ja Gewinn maximieren.
Ein guter Manager würde das vermutlich auch sagen.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich, auf jeden Fall. Das ist seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist ja nicht, Mitarbeiter glücklich zu machen, sondern sie nur in einem Maße glücklich zu machen, dass sie produktiv arbeiten können. ein Unternehmen ist ja irgendwie keine Organisation, deren Zweck es ist, Menschen glücklich zu machen.
Genau, aber
das kann Mittel zum Zweck sein.
Genau.
Es kann sein,
dass
Organisationen, in denen viele glückliche Menschen arbeiten, auch mehr Wertschöpfung betreiben. Das muss aber nicht so sein. Aber quasi gestockt habe ich gerade, als du gesagt hast, das kann die KI doch gar nicht erkennen oder so. Das wissen wir ja nicht, wer das besser erkennt. Also wir haben, es gibt so ein grundsätzliches Missverständnis, gerade in der HR, wo viele gerade ältere, erfahrene HRler sagen, es ist doch klar, dass bestimmte Kompetenzen sich gar nicht mit Daten erfassen lassen, sondern dass nur ich die in einem persönlichen Gespräch und intuitiv herausfinden kann. Gleichzeitig gibt es Experimente, bei denen klar ist, dass wenn ein Algorithmus auf Grundlage von einer guten Datenbasis ein Team zusammenstellt, dieses Team effizienter und besser oft zusammenarbeitet oder im Durchschnitt zusammenarbeitet, als wenn das ein erfahrener HRler, der ja angeblich eine so wahnsinnig gute Intuition darüber hat, wer wie zusammenpasst, die zusammenstellt. Und das heißt, ich will damit nicht sagen, dass das immer der Fall ist.
Ja, klar.
Ich will nur damit in Frage stellen, ob insbesondere bei Entscheidungen mit und über Menschen der Mensch wirklich immer der bessere Entscheider ist. Das muss nämlich überhaupt nicht so sein. Der menschliche Bias, also die kognitive Verzerrung, das Vorurteil, der spielt ja in zwischenmenschlichen, in Entscheidungen, wo viel Zwischenmenschliches eine Rolle spielt, ne, auch besonders stark rein. Und das heißt, dass menschliche Entscheidungsfindung, also ein Algorithmus kennt keinen Nasenfaktor. Du hast, ne, wenn ein Algorithmus einen Dienstplan zusammenstellt, dann ist der in der Regel fairer, als wenn das ein Chef macht, der Günstlinge hat und nicht Günstlinge. Ja. Und auch hier gilt wieder, das gibt ja keine allgemeine Formel, nach der wir wissen, da entscheidet die Maschine besser und hier entscheidet der Mensch besser, wovor ich nur warne im Sinne der Entscheidungs- oder ne, wo die Entscheidungsforschung zunehmend im Grunde Beweise erbringt, ist, dass es einen klaren Bias gibt von Menschen, der glaubt, dass Menschen per se, wenn es ums Menschliche geht, informiertere, in Anführungszeichen, bessere Entscheidungen treffen. Und das kann so sein, muss aber nicht so sein und ganz bestimmt ist es in vielen Situationen auch nicht so.
Wir erleben ja auch oft genug, dass es nun auch eine klassisch menschliche Eigenschaft ist, sich selbst und seine Existenz und seine Rolle zu überhöhen. Und vielleicht ist das ja auch so ein Faktor, dass man sagt, wir sind in unseren Entscheidungsfindungen, wirkt es komplex, weil wir das nicht immer mit 1-0 erklären können. Aber eigentlich sind unsere Entscheidungsfindungen, die Gründe für unsere Entscheidungsfindung gar nicht so komplex, wie wir denken. Und es wird möglich sein, auch dahinter zu kommen und dann diesen Faktor zu imitieren von menschlicher Intuition, die es vielleicht gar nicht gibt oder die gar nicht so gut ist.
Eine Intuition gibt es schon, ne? Also Intuition ist eben Erfahrungswissen, was wir nicht, Erfahrungswissen, was wir haben, auf das wir aber nur unterbewusst Zugriff haben und schnell systematisiert aus unserem Gehirn aufbereiten können und wo wir dann mit gewissermaßen heuristischen Mitteln, also mit so wenigen Entscheidungsfaktoren, die wir dann hoch priorisieren, heraus entscheiden. Und wir wissen auch, dass in vielen Situationen das zu den im Nachhinein betrachtet besseren Entscheidungen führt. Man kann es ja auch immer übertreiben mit der Entscheidungsfindung. Also bei der Partnerwahl gibt es eine ganz gute Hinweise, dass die Pro-Kontra-Liste nicht zu den besseren Entscheidungen führt.
Das gilt ja vielleicht auch für Unternehmen. Also am Ende ist vielleicht die Entscheidung, wo wenig Raum für Intuition ist, die beste, weil dann heißt es, dass man nach einem klaren Plan vorgeht und es gibt ein klares Ziel und es gibt einen klaren Weg, den zu erreichen. Je mehr Intuition ins Spiel kommt, desto mehr Variablen kommen ja auch ins Spiel und Unsicherheiten.
Ja, das erinnert mich an die berühmte Szene in The Big Lebowski. If a plan gets too complex, things get fucked up.
Ja, ja. Und da ist der Mensch halt, glaube ich, kein großer guter Faktor. Dann sage ich, Thomas, toll, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank, es hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank.
das war's mit dieser Folge von Alles Digital. Sie ist im Rahmen der FI Connect 2024 in Frankfurt entstanden. Und neben Thomas Ramge habe ich dort auch mit verschiedenen anderen Menschen, zum Beispiel mit Katrin Eigendorf oder Sönke Neitzel, gesprochen. Die Folgen verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Hören Sie doch mal rein. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Sie weitere spannende Gäste kennenlernen und keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch. Lassen Sie vielleicht sogar eine Bewertung da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mein Name ist Jonas Ross. Machen Sie es gut. Thank you.